Hey und herzlich willkommen bei deinem Podcast von Functional Basics und Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin Health- und Life-Coach, Speaker und der Gründer von Functional Basics und der Bewegung Gesundheit ist für alle da. Functional Basics vereint dir die besten und effizientesten Werkzeuge, erprobte Schritte und authentische Experten aus verschiedenen Fach- und Lebensbereichen, sodass du deine Ziele nachhaltig erfolgreich erreichst und das Leben erlebst, was du dir wünschst. Erhalte die richtigen Tools und Impulse und kreiere gemeinsam, entspannt und flexibel, Schritt für Schritt deine Basis für mehr natürliche Gesundheit, Entfaltung deiner Persönlichkeit, mehr Bewusstsein und Lebensfülle. Functional Basics ist quasi dein Fundament, um richtig gesund, glücklich alt zu werden. Weitere exklusive Informationen zur Folge findest du in den Shownotes und auf meiner Homepage www.functional-basics.de. Teile den Podcast im Social Media. Warum? Gesundheit ist für alle da. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge, dein Carsten. Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Heute dreht sich um das Thema asymmetrisches Training, warum es sinnvoll ist, auch gegen Schmerzen. Und dazu habe ich mir den Sporttherapeuten, Trainer und Schmerzfreicoach Daniel Nehring eingeladen. Grüß dich, Daniel.
Einen wunderschönen guten Tag.
Das Thema Schmerzen ist in meinen Augen extrem präsent. Irgendwie hatte jeder schon mal Rückenschmerzen und 38% meiner Community, die zumindest bei Instagram abgestimmt haben in der Story, haben aktuell Schmerzen und 31% haben chronische Schmerzen. Was bei Ihnen hilft, werden wir noch darauf eingehen, da kannst du vielleicht ein Statement dazu geben, bevor wir aufs Thema Schmerzen und asymmetrisches Training zu sprechen kommen. Wie bist du denn überhaupt zu dem ganzen Thema gekommen?
Okay, dann hole ich mal weit aus. Also ich komme...
Holt euch eine Tasse Tee.
Also ich komme ursprünglich auch aus dem Leistungssportbereich, habe, ich sag mal, recht ambitioniert Ball gespielt und hatte darüber den Weg in die Physiotherapie gefunden, ganz klassisch, Ausbildung zum Physiotherapeuten. Bin dann auch selbst in eine Situation gekommen, wo ich gemerkt habe, dass es mit klassischer, herkömmlicher Physiotherapie eventuell doch nicht ausreichen könnte, um das eine oder andere Problem am Rücken, in dem Fall bei mir, zu lösen. Und habe mich dann halt eben nach meiner Grundausbildung, das war so gerade eben dieser Zeitraum, auf die Suche gemacht nach anderen Wegen, nach anderen Ansätzen und habe da international geschaut. Als Therapeut hat man natürlich auch so seine Netzwerke weltweit und mich mit sehr vielen Ärzten auseinandergesetzt. Und so hat sich so der Weg in diese Richtung geebnet. Habe dann meine Ausbildung zum Sportphysiotherapeuten noch gemacht, mit Anerkennung des Deutschen Olympiasportbundes. Das heißt, ich konnte dann halt eben auch meine Leistungskader betreuen, weil ich irgendwie dem Leistungssport erstmal treu bleiben wollte. Habe da halt eben Bundesliga-Kader, Handball, Fußball, Volleyball. Ich habe überall mal ein bisschen reinschnuppern wollen. Olympiakaderbetreuung bei uns im Winter, sportorientierten Bereich, Bob und Skeleton war das da bei mir. Und ehe ich dann so den Weg komplett in die Selbstständigkeit genommen habe, weil ich wollte, dass diese Ansätze, die Effizienz, die Effektivität aus dem Leistungssport und dieser ganzheitliche Ansatz auch dem normalen Alltagsathleten halt eben auch zugutekommt. Und bin da seit 2011 jetzt selbstständig und als Personal Coach oder Personal Trainer anfangs noch mehr,
Ich glaube, das Thema Leistungssport, was hast du mit dem Ball gemacht? Weil du hast gesagt, du hast Ballsport betrieben.
Ja, ich habe Handball gespielt.
Ah, haben wir ja fast eine ähnliche Bewegung viele Jahre gemacht. Ich habe damals Regionalliga Wasserball gespielt. Ah. Quasi Handball, alles was unter Wasser war, war nicht mehr so schön. Über Wasser, ui, unter Wasser, pfui. Also alles, was wurde zugetreten und in die Hose gegriffen und was nicht, ist noch alles da. Aber da haben wir schon ganz schön zerkratzt aus. Ja. Das Thema Schmerzen. Du hast selbst gesagt, du hast mal Rücken gehabt. Ich habe in der Community rumgefragt, wo es denn so überall wehtat. Da kam, ich sag mal, zu 70% immer Rücken.
Dann natürlich so die üblichen Gelenke wie Knie, Hüfte, Ellbogen, Kopfschmerzen kam auch. Migräne kam recht häufig. Und ich habe gefragt, was Ihnen dabei hilft. Das dazu später. Jetzt würde ich erst mal darauf eingehen, was ist überhaupt Schmerz? Weil so aus der klassischen Physiotherapie, ich habe ja damals auch noch ein Jahr Physiotherapie-Ausbildung gemacht, parallel zum Sportstudium, dachte ich, guckst du dir das mal an. Nozi-Rezeptoren, Schmerzrezeptoren und, und. Jetzt guckst du ja Schmerz aus einer bestimmten Perspektive an. Daher, was ist Schmerz? Aktueller Stand, Juli 2021.
ja, sehr gut. Ganz wichtig. Vor Jahren hätte ich da auch noch ganz anders gedacht. Also Schmerz ist für mich etwas Positives. Ja, das bringe ich meinen Klienten auch immer wieder bei. Wenn wir den Schmerz nicht hätten, würde es uns bedeutend schlechter gehen. Ja, also Schmerz ist ja wirklich ein Signal. Es ist ein Gefühl, was uns deutlich macht, bis hierhin und nicht weiter. Wenn wir dieses Signal natürlich nicht als unser Ausrufezeichen wahrnehmen und weitermachen, kann es natürlich zu Schädigungen führen. Ja? Muss nicht, aber kann. Und meist wird dieses Signal auch immer schlimmer, also immer intensiver in Form von Länge oder halt wirklich von der Intensität. Ja, was ist Schmerz? Da streiten sich ja auch einfach die Gemüter. Ich gebe bei dieser Sache auf jeden Fall mit, dass Schmerz kein Input-Signal für unser Hirn ist, sondern ein Output-Signal. Das heißt, dass unsere Rezeptoren, und da gibt es, also ich habe es auch gelehrt bekommen, ja, ich glaube, sportwissenschaftlich ist es auch noch so der Fall, dass es Schmerzrezeptoren gibt. Da gibt es aber jede Menge Studien schon seit einigen Jahren, dass das nicht der Fall ist. Ja. Es gibt sogenannte Nozizeptoren im Gewebe, die Veränderungen an unser Hirn signalisieren, die sehr wahrscheinlich nicht gut sind. Und unser Hirn macht in dieser Situation, je nachdem, was halt eben auch noch Stressfaktoren sind und auslösende Faktoren für Schmerz sein können, gibt es dieses Output, Schmerz, Ausrufezeichen, Alarm, heißt ja auch gar nicht, weiß man ja mittlerweile auch, dass es muss gar keine Gewebeschädigung vorliegen, aber es kann in diesem Bereich ein Schmerz da sein, ja. Oder auch andersrum, ja, muss man ja auch so sehen. Es kann eine Gewebeschädigung da sein, aber man muss gar keinen Schmerz spüren. Ja. Also Schmerz empfinden wir auch je nach Situation intensiver oder weniger intensiv.
Jetzt hast du erwähnt, es ist eher ein Output-Signal des Gehirns. Also Gehirn scheint eine Rolle zu spielen. Nozirezeptoren ist vielleicht für den einen oder anderen begreiflich. Nehmen wir mal an, jemand hat das Bein abgenommen und das Gehirn sagt, ey, kratz mal an deinem Zeh und der Zeh ist aber gar nicht mehr da. Ja, also das kann man sich vielleicht gut vorstellen, da sind gar keine Rezeptoren mehr. Das Gehirn malt sich aber quasi noch da aus, da könnte noch ein Zeh sein. Wo ist der Unterschied oder was ist Input und Output aus Sicht des Gehirnes?
Also wir haben ja verschiedene Bereiche im Hirn, die für uns in verschiedenen Funktionen arbeiten. Ja? Beim Thema Schmerz, Bewegung ist ja dann Frontallappen noch mehr, aber beim Thema Schmerz sind vor allem das Stamm und das Kleinhirn entscheidend. Ja, das sind die beiden Areale, die quasi schon frühkindlich auch geprägt sind. Ja, das ist das, man bezeichnet es immer als altes Hirn. Ja, vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Frühkindlich geprägt sind und damit können halt eben auch verbunden sein, viele Traumen und. Also das machen dann auch schon wieder andere Coaches nochmal intensiver. Aber da werden quasi unsere Signale, also es sind ja nicht nur Nozirezeptoren, sondern Mechanorezeptoren und also es geht jetzt schon tiefer in die Materie, geben dieses Signal an das Hirn und je nachdem, ja, gibt es uns ja ein Output-Signal in Form von, zum Beispiel, wenn wir beim Schmerz bleiben, Finger auf die Herdplatte, ja, oder an den Topf, ja, reicht ja erstmal, dass wir vielleicht immer die Herdplatte nehmen, aber aua, Output, Finger wegziehen, okay, und Schmerz, ne? Signal, Finger weg, ah, und dann halt eben alle nachfolgenden Reaktionen. Und das ist halt eben der Output, dieses heiß, geht halt quasi ja innerhalb von wenigen Bruchteil von Sekunden ans Hirn und sorgt halt eben dafür, dass wir aus einer Bewegung rausgehen oder aus einer schmerzauslösenden Position rausgehen. Das ist halt eben dieser Output, ne? Das ist die Folge daraus, die unser Hirn dann halt eben vermittelt.
Also es hat weniger was mit dem Reflex zu tun oder?
Genau.
Also, wo würde das einsortieren?
Im selben Areal, im selben Hirnareal verarbeitet. Also von daher ist es, ne, man kann es nicht wirklich auseinanderhalten für uns in der Wahrnehmung, aber man könnte es quasi ähnlich eintakten. Ja.
Und das alte Gehirn, da erinnere ich mich noch, das ist so das, ich sag mal, das evolutionäre, Hauptsache wir existieren, das ist wie so ein Vorfilter und alle Informationen, die in uns reinkommen, gehen da durch und Stamm- und Kleinhirn gucken, okay, sind wir in irgendeiner Form bedroht, steht irgendwo ein Säbelzahntiger oder ist irgendwo ein Auto oder sind wir in Gefahr? Und wenn das alles fein ist, dann zack, einmal in das, ich sag mal, in den vorderen Gehirnlappen, dann können wir kreativ, dann können wir über die Zukunft nachdenken, Vergangenheit und was auch immer alles.
Genau. Also dann wird es in die anderen Hirnareale letztendlich temporär Lappen und letztendlich dann noch verarbeitet, abgespeichert und. Aber für den Überlebensinstinkt, ja, für unser Überleben ist halt eben das Klein- und das Stammhirn entscheidend.
Dann würde ich vielleicht direkt
priorisieren, entschuldige. Und das wird halt eben auch immer vorher filtern und priorisieren. Ist das wirklich gesichert? Okay, dann kann weitergearbeitet werden. Aber bis dahin wird das primär da verarbeitet, ja.
Ob das priorisieren, würde ich vielleicht gleich eingehen wollen, weil manche unterscheiden ja oder manche empfinden Schmerz intensiver und manche eher weniger intensiv. Wovon ist das vielleicht abhängig? Aber meine Frage wäre, wann empfinde ich denn Schmerzen mal mehr intensiv oder weniger intensiv? Gerade bei dem Thema Rückenschmerz. Welche Kofaktoren spielen denn da alles mit rein, ob ich Schmerzen intensiv oder weniger intensiv oder gar nicht spüre?
Da gibt es ja wirklich einige. Ne? Wir fangen bei dem metabolischen Problem halt einfach an. Ne? Nährstoffversorgung schlecht. Okay? Bedeutet natürlich, dass auch unser Nervensystem einfach nicht optimal versorgt werden kann. Auch dann, ne, bringen wir halt eben schneller unser Glas zum Überlaufen. Ja? Das Ganze könnte natürlich auch mental geprägt sein. Ja? Also einfach zu viel Stress, ne, zu viel Ärger, Kummer, ob das nun Beziehungsstress ist oder auf Arbeit oder, ne, das ist ja erstmal dahingestellt. Es gibt übrigens eine Studie 2020 in den Staaten, hast du davon schon gehört, dass der häufigste
Stress. Viele Studien 2020.
Von den Rückenpatienten, ja, von den chronischen Rückenpatienten, dass sie am häufig mit deutlich Abstand am häufigsten angegeben haben, dass sie ihren Job nicht mögen. Also dass sie Ärger und Kummer im Job haben. Und das war bei denen mit Abstand der häufigste Faktor. Also auch solche Sachen, die haben halt eben doch sehr, sehr erheblichen Einfluss. Es gibt ja die Traumatherapeuten, wenn es dann doch auch Traumen in der Vergangenheit gab, die wir in unserem Hirn halt einfach auch dann miteinander verknüpfen. Ne? Der eine oder andere hat ja zum Beispiel auch, ich gebe es jetzt wirklich nur mal als Beispiel an, Familienangehörige sind gestorben oder sowas. Ja? Und damit diese halt eben dann doch auch mehr wahrgenommen wurden, die Personen, ich habe es teilweise erlebt, dass die Klienten, ne, sind halt eben noch im heranwachsenden Alter, im Jugendlichen oder Kindesalter gewesen, als die Eltern gestorben sind, Schmerz ausgeprägt haben und dann halt eben mehr Zuneigung bekommen haben. Ja, also es gibt da wirklich sehr, sehr, sehr viele Ursachen, kann aber auch wirklich einfach nur mal eine Fehlstatik sein, eine Fehlmechanik im Körper. Die ist halt recht einfach zu beheben. Bei den anderen Sachen muss man natürlich tiefgründiger schauen.
Ja, also gerade die Skala nach Stressempfinden, wenn man die Skala 1 bis 10 nimmt, ne, ist Todesangst, Panik und Co., was ja häufig dann auch mit traumatischen Erlebnissen einhergeht, ist auf einer Skala 10, ne, so leichte Unruhe und das ist ein bisschen laut vielleicht, je nachdem, wie es Empfindlichkeit ist, wie vielleicht mein Gehör da eingestellt ist, ist das bei manchen 1, 2. Ne, können wir uns aber vorstellen, es ist extrem laut, Ne? Irgendein bestimmter Punkt geht dann aus das Gehör kaputt. Dann sind wir wieder bei Todesangst und Panik. Also vielleicht mal selbst gucken, ob bei der Skala ich da bin. Ich habe da selbst eine spannende Erfahrung in der Sporttherapie damals gehabt. Eine Frau therapiert und Übungen gezeigt, angefasst, touchy-touchy, ist natürlich alles mit vorher ankündigen, hey, darf ich dich. Und es war auf einer Schmerzskala oder Stressskala von 8 auf 2 runter. Also die besten Übungen auf der Welt gefunden. Und die nächste Stunde musste sie alles selbstständig machen. Ich hatte quasi eine andere Einweisung in der Therapie. Und da hat sie gesagt, Alter, was ist das für ein Scheiß-Training? Ich komme hier nie wieder her. Hat alles viel schlimmer gemacht. Da dachte ich, irgendwie komisch. Wieder ein Termin vereinbart. Und dann habe ich sie mal gefragt, hey, wie geht's dir denn und so. Und dann fing die an zu reden und ich dachte, voller die Waldfee. Also je mehr sie erzählt hat, sie hatte keinen Übungsmangel, sie hatte einfach mal einen Erklärungsbedarf oder sie möchte sich mitteilen. Und das sehen wir häufig in der Physiotherapie, das kennst du vielleicht auch, ist in meinen Augen manchmal wie so ein Beichtstuhl. Ne? Vorhang zu, 20 Minuten und dann fangen die Leute an zu reden. Och, Gott sei Dank mal weg vom Job. Und das ist, und denkst, okay, glaub, du hast vielleicht ein anderes Thema in einem anderen Eimer, der deinen Stress gerade füllt.
Absolut, absolut.
Das Thema Priorisierung. Wann wird es zu viel und zu wenig? Warum empfinden wir Stress oder Schmerzen als so unterschiedlich? Nur die Harten kommen in den Garten oder auch so schöner Glaubenssatz?
Ja, gut, also auch da streiten sich ja die Geister, warum das noch so ist. Fakt ist, unser Nervensystem ist halt eben in Situationen, ne, man hat es ja selbst schon mal erlebt, dass man irgendwie schneller in Rage war, ja, dass einen schneller etwas aufgeregt hat. Und man sagt, okay, warum rege ich hier? Also vor einer Woche hätte mich das Thema gar nicht so aufgeregt wie heute. Ne? Also es sind natürlich auch ein paar Mechanismen in unserem Körper, ne, hormonell geprägt und. Die darauf extrem hohen Einfluss haben. Und sind halt einfach umso mehr Input in negativer Form, den wir nicht verarbeiten können, nicht abbauen können, auf unseren Körper einwirkt, umso schneller landen wir natürlich an unserem Limit von 100%. Ja? Und deswegen ist es wichtig, halt einfach auch immer wieder seinen Ausgleich zu finden. Ich mag dieses Wort Work-Life-Balance eigentlich nicht, aber ich glaube, es verdeutlicht, was ich meine. Also diesen gewissen Ausgleich zu haben, ist dann halt eben ganz entscheidend. Und wenn wir ständig am Limit sind, dann wird das irgendwann zuschlagen. Ne? Der eine oder andere kennt das letztendlich auch. Wenn wir die ganze Zeit am Arbeiten sind, auf unseren Urlaub warten, ja, es sind nur noch 2 Wochen. Okay, komm, jetzt muss ich das noch ausarbeiten oder dafür die Übergabe und. Im Angestelltenverhältnis ist es ja sehr typisch. Vorm Urlaub muss ich noch das fertig bekommen. Dann ist man im Urlaub. Haben und dann kommt die Probleme
Vergeltung.
in Form von Grippe oder ne und man hat von seinem Urlaub gar nichts, ne, und weiß, okay, nach dem Urlaub muss ich schon wieder nacharbeiten, ja, dann wartet schon wieder der Stapel Arbeit auf mich. Und das sind natürlich auch so Sachen, die lassen uns einfach nicht runterfahren. Und mittlerweile ist es leider ja auch bei uns gesellschaftlich geprägt, dass wir immer am Limit agieren, ja, also der Großteil zumindest.
Das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt, auch mit dem Urlaub. Ich glaube, das verstehen nicht nur auch jetzt Angestellte und auch Selbstständige, ne, Vorarbeiten. Und ich nehme die Arbeit ja mit in den Urlaub. Eigentlich nehme ich einfach meinen Laptop in dem Falle mit und fahre an einen anderen Ort und arbeite dort weiter und nenne es dann Urlaub. Und wenn ich zum Beispiel in Firmen Seminare gebe und dann mal so spaßhalber frage, hey, wer wird denn von euch krank? Wer kann denn seinen Urlaub mit einer Krankschreibung verlängern? Da gehen schon einige Hände hoch und sagen, ja, was passiert unter Stress? Euer Immunsystem wird runtergeregelt, weil das hat keine Priorität. Erstmal überleben und dann gucke ich, ob ich mich irgendwo verletzt habe, habe ich vielleicht einen Kratzer beim Kampf gegen Säbelzahntiger vorgezogen oder ähnliches. Also von daher, das ist eigentlich ein starkes Signal, wenn mein Urlaub in irgendeiner Form da gefährdet ist.
Absolut. Absolut.
Einige haben zum Beispiel gefragt, jetzt kommen wir ein bisschen in die Tiefe. Schmerz aus neurozentrierter Sicht hast du schon beantwortet. Da ist quasi Stamm und unser Reptilienhirn, ne? Kleinhirn. Aber jetzt geht es zum Beispiel darum, wenn ich zum Beispiel Zug in der hinteren Oberschenkelmuskulatur spüre, wenn ich einen Fingerspitzenbodentest mache. Also ich gehe mit den Fingerspitzen mit gestreckten Beinen nach unten und gucke, wie weit ich komme. Jetzt zieht das da mörderlich in der Oberschenkelrückseite. Was ist denn da los? Der erste Impuls könnte sein, da ist alles viel zu kurz geraten, wird verkürzt. Was denkt sich denn das Gehirn dabei?
Auch hier wird uns das Hirn sagen, okay, irgendwas stimmt mit dieser Muskulatur nicht. Ne? Erstmal völlig dahingestellt, ob, ne, also meist bekommt man diesen Schmerz ja erst mit, wenn man diese vorgeneigte Position will und diesen Dehnreiz, ja, also man bringt ja letztendlich den Muskel einfach nur auf Länge. Jetzt ist bei der Oberschenkelrückseite natürlich recht häufig der Fall, auch, ne, also bei uns natürlich nicht, aber bei den anderen Menschen da draußen, durch die viel sitzende Tätigkeit und halt eben noch nicht durch das ausgiebige Bewegen, neigt vor allem diese Muskelgruppe, genauso wie die Gesäßmuskulatur, dazu, eher metabolisch schlecht versorgt zu sein. Das heißt, schlecht durchblutet, ja, somit halt eben auch wenig Sauerstoff und Nährstoffe, die halt eben in den Muskel ankommen. Ne? Also der Muskel ist halt einfach überhaupt nicht in seinem normalen Rhythmus, in einem normalen Pumpsystem, was er halt letztendlich braucht. Ja? Mit all seinen, ne, oder ist ja nicht nur muskulär, es sind ja auch dann Faszienstrukturen, Gewebe im Hautbereich, ne, Gefäße, letztendlich ja auch Nervenstrukturen. Und deswegen, ich ja stamme auch einer der häufigst Betroffenen. Ja, wenn wir jetzt einfach nur davon ausgehen, wir stehen morgens auf, liegen irgendwie rum, ja, entweder seitlich oder auf dem Rücken, die wenigsten Leute ja in Bauchlage. Das heißt, dieses Gewebe wird schon wieder komprimiert. Dann stehen wir morgens auf, klapp, von 0 auf 100, muss diese Muskulatur uns halten. Oh, der eine oder andere merkt es dann noch morgens, boah, ist irgendwie alles extrem fest, ich kann mich kaum bewegen. Dann geht es auf Arbeit, wir sitzen im Auto, in der Bahn, Bus, whatever, Fahrrad, wir sitzen. Heißt, wir sind schon wieder in einer angenäherten Position, wir sind im Auto oder so, in der Bahn, sitzen wir noch drauf und quetschen ja diese Blutversorgung auch noch ab. Ja, Gesäß, Oberschenkelrückseite. Dann fahren wir ins Büro, was machen wir? Setzen uns hin. Also dieser Prozess geht einfach stundenlang über den Tag und jedes Mal, wenn wir dann halt eben aus dieser Position aufstehen, zack, wollen wir wieder zu 100, mindestens 100% unserer Leistung. Und damit wir uns gut fühlen, vielleicht schaffen wir es am Abend dann nochmal uns eine Stunde zu bewegen. Ja? Und das ist halt einfach zu wenig. Und dann wird halt einfach diese Muskulatur auch fester und weniger flexibel sein als andere Gliedmaßen, Muskelstrukturen. Ja, also das ist da wirklich mit Abstand der häufigste Grund. Da empfehle ich halt dann doch bei den Leuten, die sehr viel Spannung drin haben, gar nicht unbedingt ein Stretching, sondern halt eher ein bradytrophes Kraftausdauertraining. Das ist viel, viel, viel effektiver, ne? Einfach Durchblutung. Das ist halt einfach auch wieder ein positiver Reiz für das Nervensystem. Sehr viele Bewegungen, die schmerzfrei sind. Und somit kommt man auch einfach aus diesem Strudel raus.
Also Durchblutung ist so ein Tool, was du sagst. Der eine oder andere nimmt ja vielleicht eine Faszienrolle, der eine nimmt sich vielleicht eine Terragun, also quasi eine Massagepistole. Das war jetzt eine Marke, es könnte auch eine andere Massagepistole nehmen. Was sind denn noch Möglichkeiten, um die Durchblutung, jetzt in dem Fall der Oberschenkelrückseite, zu verbessern? Weil jetzt merkt jemand, oh, 23.30 Uhr, jetzt habe ich keine Zeit mehr, mich ausdauermäßig zu bewegen. Was könnte die Person direkt tun, um da die metabolische, ich sag mal, Durchblutung und Versorgung im Oberschenkelrückseite zu verbessern in dem Falle?
Ja, also kurz will ich noch anmerken. Also die anderen Sachen, Pistole, Blackroll und, das sind wieder so passive Massieren, ja, oder Wärmeflasche, regt alles die Durchblutung an, aber geht natürlich nicht so in die Tiefe und verbessert halt einfach die Beweglichkeit nicht so sehr wie ein Training, ja, mit dieser Muskulatur. Das muss auf jeden Fall klargestellt werden. Und wenn man dann halt eben irgendwas am Abend noch machen möchte, ja, dann bewegt man sich halt eben für 3 Minuten, ja, und verstoffwechselt das halt einfach mal richtig in Form von Lunges, Squats, ja, steht man halt vor dem Stuhl einfach 3x20 auf, beispielsweise, oder eine Runde, ja, alleine dieser Effekt ist halt schon extrem, ja, und wie gesagt, 3 Minuten reichen da, und selbst wenn es quasi nur 3 Minuten sind und nicht 30, sind es immer 3 Minuten mehr als gar nicht, ne? Also so muss man das auch wirklich tatsächlich sehen. nicht einfach weglassen.
Aber
auch etwas, was Sie eher probieren, an den Alltagsroutinen so ein bisschen zu arbeiten. Ja.
Das ist auch eine Sache, die ganz viele genannt haben, als ich gefragt habe in einer Instagram-Story. Also ihr habt da immer die Möglichkeit, bei meinem Kanal Fachspiel.basics Vorfeld Fragen zu stellen, die wir hier ins Interview einbauen. Und da habe ich natürlich gefragt, was hilft denn euch bei Schmerzen? Da kam ganz häufig Bewegung. Mich mal durchbewegen. Manchmal haben auch geschrieben, Bewegung bei Schmerzen vermeiden. Wie siehst du denn das? Wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal eine Epikondylitis habe, ich habe einen Ellbogen, Tennisellbogen von warum auch immer, spiele gar kein Tennis, Menschenskinder, warum denn das? Was denkt sich denn, ich frage jetzt mal wieder nach dem Gehirn, was denkt denn das Gehirn dabei und wo könnte ich hingucken? Weil häufig arbeiten wir ja wo es weh tut, drücke ich rum, gehe zum Physio oder zu einem Arzt, Orthopäden und Co. Der guckt sich den Ellbogen an und sagt, ja, sehe ich nicht, ist nichts. Psychiatrie, nein, Psychologe, Coach und Co.
Ja.
Wo würdest du denn jetzt hinschauen? Bei zum Beispiel einem Tennisellbogen.
Genau. Tennisellbogen finde ich auch einen ganz schönen Begriff. Aber wir arbeiten jetzt einfach mal damit. Epikondylitis ist schon eher, ja, es ist halt einfach eine Entzündung oder ein Schmerzgefühl im Bereich des Ellenbogens. Also der Körper sucht sich dann meist für sein Schmerzempfinden den Bereich, der am instabilsten ist oder gerade in dem Moment am meisten belastet ist. Ja? Also es kommt ja nicht von ungefähr, dass, keine Ahnung, mein Knie da zwickt, sondern dann habe ich dort wirklich ein Problem in der Beweglichkeit und, und. Bei dem Ellenbogen, ja, ist es eher häufig der Fall. Ne? Man spricht halt TOS, also Thoracic Outlet Syndrom. In den wenigsten Fällen ist es halt wirklich so eine Epikondylitis, also eine akute Entzündung am Ellenbogen, sondern es ist meist eher so eine neurogene Symptomatik. Ne? Und auch da liegt es halt in der Regel an Achsverschiebung, an Haltungsverlust, nenne ich es jetzt einfach mal so. Und somit hat eben auch verspannte Muskulatur irgendwo im Verlauf im Arm und damit werden halt eben auch schon wieder periphere Nerven komprimiert. Und ja, also ich würde behaupten wollen, im Laufe meiner Jahre, ja, seit 2003 als Physiotherapeut tätig, ich würde behaupten wollen, in 100 Fällen haben 20, vielleicht sogar nur 10, wirklich tatsächlich eine Epikondylitis ausgeprägt. Und der Rest war halt wirklich neurogen bedingt.
Ja, also gerade die Gelenke, der eine oder andere hat vielleicht auch schon den Joint-by-Joint-Ansatz schon mal gehört. Das ist zwar ein Modell, das ist wahrscheinlich falsch, aber zumindest ein schönes Erklärungsmodell, dass wir eine Vorstellung bekommen von den Funktionalitäten der Gelenke. Und es kann ja sein, das Handgelenk schlechte Informationen an das Gehirn leitet und der Körper sagt, okay, bevor jetzt die Hand abfällt, gebe ich dir erstmal einen kleinen Notruf an den Ellbogen. Oder Schulter ist eingeschränkt. Wir hatten auch Leute in der Therapie mit, die hatten dann schon Manschetten, die hatten alle Tapes und also alles, was man so passiv anbringen kann, hatten die, eine aufrecht stehende Maus, schön verstellbarer Schreibtisch. Und die Schulter ging immer höher und höher, höher, klebte quasi schon fast am Ohrläppchen. Und die sagen, ach, mir tut aber der Ellbogen weh. Da hast du dich mal im Spiegel angeguckt, du bist komplett schief und krumm. Dann haben die angefangen, Schultern zu kreisen und mal die Schultern und Rotatormanschette und Co. zu trainieren. Und auf einmal sagen, krass, mein Ellbogen wird besser. Aber ich arbeite ja gar nicht im Ellbogen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den die Leute auch mitnehmen können. Da, wo es nicht da, wo es weh tut, außer die Kniescheibe fehlt. Ja, irgendwie hingefallen und die liegt jetzt am Boden. Dann hast du ein Recht zu sagen, ja, ich habe wirklich ein Problem am Ellbogen. Entschuldigung, am Kniegelenk.
Auch das, ja. Es gibt nichts, was es nicht gibt, ja. Also, aber das macht es ja letztendlich für uns auch so spannend, weil es dann doch irgendwie ein individuelles Thema ist.
Jetzt würde ich mal darauf eingehen, weil ich habe ja auch gefragt, ne, was hilft bei Schmerzen? Bewegung haben wir schon gesagt, da kam sowas wie Osteopathie. Auch eher was Passives. Ich sehe selten Osteopathen dann direkt in den Kraftraum gehen. Atmung, Stressreduktion, gesunde Ernährung, Wärme, Kälte. Und weil Wärme und Kälte sehr häufig kam, wo würdest du denn Wärme und Kälte bei Schmerzzuständen einsortieren? Gibt es da eine pauschale Antwort? Immer Wärme, immer Kälte? Oder wie würdest du vorgehen?
Pauschal nicht. Also es ist, ja, also man muss halt eben, es gibt ja wirklich Entzündungsreize. Ja? Entzündungsreize. Dann wäre natürlich die Wärme völlig kontraproduktiv, weil wir die Entzündung mit der Hitze letztendlich fördern. dann wäre halt eben doch eine Kälteanwendung das Bessere. Klar, definitiv. Und man muss auch noch ein bisschen unterscheiden, ne? Ist es halt eben wirklich muskulär, knöchern oder ist es halt eben die Nervenstrukturen, weil Nerven in der Regel auf Kälte nicht so gut reagieren. Ja? Und ja, dann letztendlich ist es ja aber auch, es ist ja dieser thermische Reiz, ja, es ist halt einfach wieder Rezeptoren, die wir beschäftigen, bespaßen, unser Hirn damit anderweitig beschäftigen und dann unsere wiederum Nozirezeptoren, Mechanorezeptoren wieder gehemmt sind. Ja, also wir beschäftigen einfach unser Hirn mit anderen Rezeptoren. Wir verklapsen uns quasi ganz bewusst selber. Ja, also wenn man es weiß, ansonsten macht man einfach, irgendwie wird es besser. Und genau, also deswegen, man kann es absolut machen, aber es gibt halt eben Akutphasen bei Strukturen, da können wir gar nicht so viel eingreifen. Ne? Wir können halt einfach nur schauen, dass wir unser Hirn einfach anderweitig beschäftigen. Ne? Jetzt sind das halt eben Bewegungen, wo wir dann halt eben wieder mit anderen, ne, Rezeptoren, ne, mit Rezeptoren, die halt eben die Stellung im Raum beurteilen und, beschäftigen. Thermorezeptoren, Chemorezeptoren, das sind ja so die Faktoren, die am häufigsten da eine Rolle spielen oder zum Großteil. Und dann nehmen wir das andere einfach gar nicht mehr so wahr. Und das ist ja gut, wenn wir dann eben auch aus diesem Fehl oder aus dieser Schonhaltung dann halt eben auch ein Stück weit rauskommen.
Die Thermorezeptoren kann sich der eine oder andere vielleicht noch erklären, wegen Thermo. Aber was sind Chemorezeptoren und wie kann ich die stimulieren?
Genau, also Thermorezeptoren, klar, thermisch. Dann Chemorezeptoren, ja, also das ist halt eben auch einfach schon wieder, also man sagt es ja auch der Name, ne? Also es ist halt eben biochemische Prozesse, die da halt eben ablaufen. Und rein theoretisch ist es einfach auch schon Rotlicht oder halt eben Sonnenstrahlung, die dann schon reicht, um die Rezeptoren anzuregen. Ja, es ist dann so ein Übergreifen. Ja? Der andere wird schon wieder mehr zur Wärme, aber es ist halt eben, sind halt biochemische Prozesse, die da mehr eine Rolle spielen. Genau, wir haben ja dann auch noch die Druckrezeptoren, ja, die auch ganz entscheidend sind. Das heißt, ne, wir, zum Beispiel ein Kniegelenk braucht halt eben auch die Belastung und Entlastung, genauso wie eine Bandscheibenstruktur oder andere Knorpelstrukturen im Körper. Die brauchen diese Druckverhältnisse, brauchen die Be- und Entlastung. Und ja, also so hat jeder Rezeptor eigentlich so ein anderes Signal und es wird dann eigentlich gebündelt und zu einem Output letztendlich wieder rausgeschickt.
Mit Druckrezeptoren, deswegen ja, es gibt ja noch Vibrationen, ne? Fata Fakini, Körperchen, Golgi und Co., die dann
Genau.
über verschiedene Stimulus, ob ich mich jetzt zum Beispiel berühre und reibe, über die Hautfollikel und Haarfollikel und über die Haut, oder auch klopfen,
Genau.
Vibration, ne? Zahnbürste, also elektrische Zahnbürste und Co. Wie würdest du jetzt vorgehen? Weil eine Frage zum Beispiel ist jetzt auch, welche Tests kann ich denn direkt machen, um zu schauen, ob ich zu wenig oder zu viel Input bekomme? Also was kann ich tun, wenn ich jetzt, ey, mir tut das Knie weh, direkt Eis drauf, Wärme drauf. Also wie würdest du vorgehen? Kann man sowas testen oder kannst du in dem Fall sowas testen?
Bekomme ich zu viel Input? Das ist, ich überlege gerade, wie ich das am besten beantworte. Also es gibt natürlich verschiedene Tests. Ich habe halt ja auch mein Ansatz aus dem neurologischen Bereich. Das heißt, ich kenne da halt eben doch einige Konzepte, ne? V-Health oder halt eben Neuro-Performance-Training, ne? Neuroathletik-Training ist ja letztendlich so dieser große Überbegriff. Und ja, also da gibt es einige Tests. Fakt ist, egal welches Konzept, man kann es in Form von Beweglichkeit testen, man kann es in Form von Kraft testen, beziehungsweise Kraftverlust, Beweglichkeitsverlust oder halt eben von Bewegungsqualität. Ja, der eine oder andere nimmt dann gern noch die Sensorik mit rein, ne? Also bei Einschlafgefühl und sowas. Ja. Aber also in diesen Bereichen pickt man sich letztendlich die Tests raus und da ist der eine besser in dem quasi Kraftdefizitbereich unterwegs, der andere mehr in dem Beweglichkeitsbereich unterwegs. Und du hattest ja auch schon Kollegen da, die das ein oder andere aus dem Neuroathletikbereich präsentiert haben. Ne? Ganz klassisch zum Beispiel ist dieser Fingerbodenabstand, den kannst du eigentlich immer machen. Also von daher, was aus der Sparte Beweglichkeit kommt, hüftbreiter Stand, einfach nach vorn unten. Du merkst Spannung in der Oberschenkelrückseite oder du siehst es letztendlich. Wie weit kommen meine Fingerspitzen bis zum Boden? Dann nimmst du quasi Bewegungsabläufe, die halt Klein- und Stammhirn stimulieren sollen. Ob das jetzt hier ne, Kurbelwelle ist im Schultergürtelbereich und dann testet man quasi wieder. Dann siehst du halt einfach direkt den Vergleich. Du kannst es natürlich auch in Form von Kraft machen. Keine Ahnung, nimm die Kurzhantel, ja, rechts und links im Vergleich. Deine sind ja immer so 25, 30 Kilo mindestens schwer. Das heißt.
Meine? Nee. Ober, nee. Hat mit dir gerade rausgeschnitten. Nein, bleib drin.
Und ja. Und dann merkst du ja letztendlich auch schon mal den Unterschied. Genau dasselbe Stimulus für das Hirn. Egal in welcher Form, du kannst auch mit Fußkreisen oder Kniekreisen, ich denke, das kennst du ja auch alles, ne? Oder halt eben auch über die HWS oder halt eben Augentraining, ja, die Neuroathleten stehen da ja immer total drauf, Pencil, Push-Up und solche Sachen. Kannst du natürlich machen, gehst wieder in den Test rein und ja, wenn du dann halt eben weniger Schmerz hast, weißt du ganz genau, okay, alles klar, irgendwie war da ein falscher Input. Oder vielleicht sogar auch ein falscher Output, weil das Klein- oder Stammhirn dann in dem Fall einfach zu viel Alarm gemacht haben.
Mhm. Was könnte jetzt also der Zuschauer und der Zuhörer daraus entnehmen? Er macht jetzt einen Fingerspitzen-Bodentest, merkt, okay, ich habe da auch direkt ein paar Kandidaten bei mir aus dem Outdoor-Training, wo die Schwerkraft irgendwie anders wirkt. Die kommen da unten nicht an, fragt man sich, wenn wir die Schuhe zumachen. Aber wenn die sagen so, hey, ich habe Rückenschmerzen, und dann kommen sie mit den Fingerspitzen bis auf Höhe des Knies. Was wäre zum Beispiel der erste Impuls? Was könnten Sie probieren?
Ich würde tatsächlich immer erstmal von diesem Schmerzgebiet, ne, wenn du sagst, die haben Rückenbeschwerden, würde ich erstmal abgewandt weggehen, weil die Beweglichkeit in dem Bereich meist dann besser gegeben ist. Also würde ich zum Beispiel mit einem Schulterkreisen rückwärts, ne, mit dieser Kolbenbewegung arbeiten, mit gestreckten Armen, neutral gestellt, das Ganze wirklich aus dem Schulterblatt. Rechts, vorwärts, ne, rückwärts, das Ganze 5 bis 7 Mal. Dann würde ich wieder testen, das Ganze gerne auch nochmal mit dem linken Arm. Und wenn man dann schon eine Verbesserung spürt, ja, dann weiß man, okay, alles klar. Also ich muss doch mehr damit arbeiten, mit meinem Nervensystem das einfach wieder ein bisschen zu resetten, anstatt da halt einfach immer in Form von Übungen noch eine Schippe draufzupacken, ja. Das ist dann nicht der richtige Ansatz bei der Person. Ja, es ist halt doch bei den meisten Personen auch genauso der Fall. Ich habe, also es gibt auch noch so einen Ansatz, den ich, was heißt Ansatz? Also ich habe Reflexintegrationstraining vor ein paar Jahren kennenlernen dürfen, habe das auch in mein Coaching-Programm integriert. Da geht es eigentlich um den frühkindlichen Ansatz, ja, mit Stressschutzreflexen und. Und da ist der Ansatz, dass jedes Mal, wenn wir auch Schmerzen haben und halt eben unser Nervensystem dicht macht, die Stressschutzreflexe auch wieder wahnsinnig aktiv sind. Ja, das heißt, man muss sich das vorstellen, also es ist halt einfach wie ein Reflex, sind unwillkürlich. Wir können das probieren zu überspielen, aber wir können es nicht unterdrücken. Und man muss sich das vorstellen wie beim Laptop, beim Rechner, beim PC. Da ist halt einfach immer im Hintergrund eine zu hohe CPU-Last, ne, die uns halt einfach immer oben hält. Das heißt, das Limit ist viel schneller erreicht und wir schaffen es nicht, nach unten zu fahren. Auch da gibt es einfach ganz banale, einfache Sachen, wo du mit sehr viel Auflagefläche einfach auf dem Rücken oder auf dem Bauch liegst und probierst das Stammhirn über eine Art Vibration. Ne? Es geht halt wieder darum, sehr viele Rezeptoren anzusteuern und das Klein- und Stammhirn etwas zu besänftigen, damit das Nervensystem sich beruhigt.
Da verweise ich mal auf die Julia van Treek, Folge 75, glaube ich, im Podcast. Das ist eine Kollegin aus Leipzig. Da geht es nur um die Reflexintegrationstechniken. Weil gerade Konzentrationsschwächen bei Kindern zum Beispiel oder ne, wenn Reflexe nicht integriert werden, das kann auch bei Erwachsenen durch zum Beispiel Traumata wieder auftreten. Manchmal wird es dann also als Tick auch gern deklariert. Und da entweder zum Beispiel bei Daniel oder ne, euch mal die Folge anhören, Folge 75, da kriegt ihr noch mehr Hintergrund. Das würde jetzt, glaube ich, einen Rahmen sprengen, wenn wir die Reflexintegration noch mit aufnehmen.
Nee, genau, also absolut.
Aber danke dir für den Impuls. Lass uns mal auf das Thema asymmetrisches Training zu sprechen kommen.
Jawohl.
Weil das steht in der Headline. Und jetzt haben wir zwei Drittel über Schmerz gesprochen. Ein Drittel wird jetzt noch über asymmetrisches Training. Was ist denn überhaupt asymmetrisches Training? Jetzt sitze ich da an meinem Butterfly-Gerät, sitzen, komprimiere quasi der Oberschenkelrückseite, drücke meine Lieblingsmusik und mache eine fliegende Bewegung mit Arme 90 Grad angewinkelt. Kommt so oft im Alltag vor, wie so nie. Was ist asymmetrisches Training?
Ja, asymmetrisches Training also bedeutet, dass die eine Seite irgendetwas anderes macht als die andere. Ja, kann in Form von unterschiedlichem Gewicht, kann in Form von unterschiedlichen Bewegungsabläufen stattfinden. Beschreibt noch gar nicht exakt, was halt eben bei dieser Übung gemacht werden muss. Und ist deswegen aber auch so wahnsinnig flexibel und ja, auch lässt so viele Möglichkeiten offen fürs Training.
Welchen Benefit habe ich jetzt davon?
Butterfly. Ja, alleine nur das Ganze einarmig durchzuführen. Ja, du machst das Ganze letztendlich nur aus der einen Schulter. Den Arm kannst du einfach runternehmen. Mach es ganz einfach für dich. Ja, weil es ja früh am Morgen ist und du ja einfach nur deine Brust trainieren willst. Genau, also es hätte alleine schon mal den Impuls, dass du viel mehr deine Rumpfmuskulatur aktivieren musst, ja, alles wirbelsäulennah, weil du, das ist das Entscheidende, auf deiner, ne, ich mache das Ganze mit dem rechten Arm, auf deiner linken Seite musst du natürlich gegenstabilisieren. Ja, auch wieder Neuroathletik-Ansatz. Die Bewegung, ne, die du bewusst durchführst über dein Hirn, steuerst du zu circa 10% nur an, die stabilisierende Arbeit zu dem Rest, 90, ja, roundabout. Heißt also diese Aktivierung, also das Unterbewusste, und das ist ja letztendlich auch das Entscheidende für unseren Alltag, dass du Muskelspannung oder Bewegungsabläufe unbewusst stabilisieren sollst, ist das Alltagsrelevantere, ja, und nicht nur bewusst, ich muss jetzt Kniebeuge machen oder ich muss jetzt, keine Ahnung, Push-ups im Alltag.
Ja. Gut, das ist also, wie nennen es immer, das heißt dann Sturzprophylaxe, wenn es zu spät ist. Ne? Wenn du hingefallen bist, dann wird wahrscheinlich irgendwie eine Liegestütze draus werden oder zumindest musst du in Stütz kommen. Hat sich scheinbar evolutionär bewährt, wieder aufzustehen. Manche schaffen das nicht, deshalb sind wir ja Therapeuten geworden. Die kriegen wir dann quasi eine Therapie. Aber jeder, in meinen Augen, wird jeder einmal in seinem Leben einen Liegestütz brauchen. Und zwar aus dem Liegen in den Stütz kommen. Egal, ob ein Karpaltunnel da ist oder ein Epicondylitis oder weiß ich was. Du wirst hochkommen müssen. Oder auch nicht?
Ja, absolut. Klar.
Lass mal auf das asymmetrische Training zurückkommen. Klar. Du hast jetzt gesagt, okay, zum Beispiel Butterfly einarmig und ich muss quasi auf der anderen Seite instinktiv gegen ansteuern. Eine Frage ist, welche Übungen kann ich dann asymmetrisch machen ohne Gewicht? Also gerade so das Thema Home Gym und Co. Wie könnte ich jetzt zum Beispiel eine Push- oder eine Zugbewegung asymmetrisch machen, ohne Equipment oder ohne Gewicht in dem Fall?
Eine Zugbewegung oder?
Beide. Zum Beispiel, ein Zug. Nehmen wir beide. Wir nehmen Push und
also eine Push Zugbewegung, und. Eine Zugbewegung ohne Equipment ist natürlich schwierig. Ja? Ohne sich irgendwo dran zu hängen oder ein Band einfach nur zu haben, ja? Irgendein Widerstandsband. Oder den Partner, der das Handtuch hält oder was auch immer. Also als Zugbewegung, du brauchst irgendwas, was du wegziehst, das ist klar. Ja, das kannst du natürlich auch einfach wieder zu Beginn einarmig machen. So arbeitest du viel antirotatorisch, ja, vor allem in der Lendenwirbelsäule, ganz entscheidend, weil daher eigentlich so wenig wie möglich Rotation stattfinden soll. Also Zugbewegungen brauchen irgendwas an Equipment. Ja, für alle Push-Bewegungsabläufe easy. Einfach, ne, egal ob Fensterbrett, Wand, reicht da ja völlig aus, muss ja nicht gleich am Boden sein. Also auch da die unterschiedlichen Hebel nutzen, weil ja dann auch wieder unterschiedliche Muskelgruppen in dem Hebel belastet werden. Da ist es wirklich total einfach. Und ansonsten wirklich irgendwelche Widerstände, aber das weißt du ja auch aus dem Alltag, aus dem Haushalt nutzen. Und es macht es auch schon wieder extrem anstrengend. Ja? Wenn ich einfach nur an die Push-Up-Bewegung denke, ja, und auf der anderen Seite asymmetrisch gehe ich einfach in die Schulterdrückbewegung, ja, koordinativ schon wieder wahnsinnig anspruchsvoll. Und dadurch, dass halt eben so viele Rezeptoren arbeiten, wirst du schon viel schneller an dein Limit kommen, als wenn du es nur quasi eindimensional, würde ich fast schon sagen, agierst. Ja.
Und da auch danke für die Impulse. Also mir hat das Training rum.
Asymmetrisches Training rumpf, zum Beispiel in einer Push-Up-Position. Ich bin ja überhaupt kein Fan von diesen Plank-Hold-Geschichten. Ja, wenn man irgendwann mal die Weltmeisterschaft oder den Weltrekord aufstellen will, dann soll man das machen, aber ansonsten ist das für die Stabilität ja völliger Schwachsinn. Und da kannst du halt eben, ne, ob du nun den Arm vornimmst, das Ganze einbeinig, auch einfach mal den ganz langen Hebel nach außen setzt, hoch runter, ne, also Military Presses und alles solche Sachen. Also da gibt es ja immer wieder rotatorische Impulse. Rumpf, ich mag zum Beispiel auch den Russian Twist, also Turkish Get-Up und sowas ist ja sehr, sehr komplex, aber das ist natürlich wahnsinnig effektiv für den Rumpf. Beziehungsweise, ja, wenn du einfach nur an Pull-off Press denkst oder auch ein einarmiges Rudern. Also da passiert ja im Rumpf sehr viel, wenn du das richtig machst. Von daher ist das ja der große Vorteil bei asymmetrischem Training, dass du halt eben immer den Rumpf noch mal ein Stückchen mehr aktivierst, als wenn du es halt eben in einem einfachen Trainingsablauf, zweidimensional, ne, und durchführst.
Ich habe mal ganz kurz geschaut, weil du sagst, Weltrekord Plank. 62-jähriger alter Marinekorps-Veteran George Hood hat den Weltrekord im Planking gebrochen. 8 Stunden, 15 Minuten, 15 Sekunden. Also, falls ihr das vorhabt, ihr müsst 8 Stunden, 15 Minuten, 15 Sekunden durchhalten.
Ja.
Das wird.
Hast du schon mal gemacht? Carsten, hast du schon mal gemacht? Plankhold. Maximal.
6 Minuten oder irgend sowas. Aber dann war da auch schon. Ich komme da drauf an. Das sage ich den Leuten nochmal, halte den aktiv, ne, bringe ich Ellbogen und Fuß quasi zusammen und denke an Michael Jackson oder Samstagabend und bringe das Becken in richtige Stellung, dass der Rumpf anspannt. Oder mache ich eine Plank hängend. Ne, das ist so ein Gehänge. Leute hängen dann mitten im Hohlkreuz, sagen easy. Ja, irgendwann tut dann die Schulter weh, weil die Schulter quasi die Ohrenläppchen berühren. Ja, das ist aber eigentlich kein aktives Halten.
Ja, absolut in meinen Augen.
Ja. Und viele lassen ja den Ellbogen unter die Schulter. Ne? Also das Ziel sollte ja schon sein, einen langen Hebel zu haben, dass der Ellbogen mindestens vor die Schulter kommt. Ansonsten geht die Kraft ja einfach senkrecht nach unten. Ihr könnt in den letzten Minuten von dem Interview einfach in die Plank-Position gehen und zuhören. Wir hängen noch eine halbe Stunde ran. Ich werde dabei. Asymmetrisches Training. Oder wollen wir in die Plank gehen? Nee, jetzt habe ich ja... Asymmetrisches Training ohne Gewicht. Mit Gewicht hast du auch gesagt, ne, ich könnte jetzt zum Beispiel auch Butterfly einarmig machen und Co. Also ich spüre das auch deutlich im Rumpf. Bauen wir sehr gerne ein, gerade die antirotatorische Geschichte im Rumpf. Das meißelt jetzt kein Sixpack rein, aber da sind wir wieder im Bereich Ernährung und Körperfettanteil. Eine Frage wäre zum Beispiel auch noch, welche Grundübungen, um Schmerz zu reduzieren oder um gar keine Schmerzen zu bekommen, brauchst du denn persönlich in dein Training ein? Also was, wenn du jetzt 10 Minuten für ein Training hättest, was würdest du tun?
Okay, gut. Also ich muss natürlich immer schauen, wo ist der Klient jetzt? Ne? Also wo muss ich ihn abholen?
Ich hole dich ab.
Bitte?
Ich hole dich ab. Was würdest du in den 10 Minuten machen? Also du persönlich.
Schon mal zur Aktivierung, zu Trainingsbeginn unbedingt ein Pull-off Press machen. Antirotatorisch, hilft erstmal super, würde ich so an das Ende des Warm-ups, ne, nach ordentlichem Mobility integrieren. Dann immer eine Squat-Form, also entweder Squat, ne, Split-Squat, Lunges. Ich bin eher Fan von Lunges, weil eben von dieser gegensinnigen Beckenposition das einfach noch ein paar bedeutende Vorteile hat, die Stabilisation der Becken. Ja, ich würde auch tatsächlich über den Oberkörper agieren, eine Zugbewegung, ja, Push-Bewegung lediglich in Form von einer Stützvariante, Schulter-Taps, Hip-Taps, ja, erstmal so anfangen. Und ja, wenn ich es machen würde, probiere eigentlich meine Klienten auch schnellstmöglich zu einem Vertikalzug zu holen, ja? Weil halt eben, und das ist auch sehr unterschätzt, der Latissimus beziehungsweise alle Muskelgruppen, die bei einem Latzug mitarbeiten müssen, uns ja in der BWS aufrichten, was ja ganz essentiell ist, um halt eben auch die LWS, HWS zu entlasten. Und die Faserzüge der Lat gehen ja bis zum Kreuzbein runter. Das heißt, die stabilisieren uns letztendlich auch in der Streckung der LWS. Oder schaffen es überhaupt, uns mal wieder bewusst in die Streckung teilweise zu holen. Ja. Wenn ich das so runterbrechen müsste, würde ich das tatsächlich so machen.
Also Pull-up-Press ist quasi eine Antirotatorik. Ich nehme vielleicht für die Zuhörer und Zuschauer, die da jetzt nichts anfangen können. Du hast ein Gummibändel meinetwegen jetzt am Türrahmen festgemacht, stellst dich seitlich dazu, die Hände sind auf Höhe des Brustbeines, du nimmst das Bändel, da zieht dich das Bändel schon mal zum Türrahmen ran, du hältst dagegen und dann streckst du die Arme, du vergrößerst den Hebel und du hältst quasi dagegen. Stell dir vor, kommt ein Laser aus deinem Brustbein, mit dem folgst du lang nach vorn.
Richtig. Genau richtig.
Und was sind Hip-Taps und Schulter-Taps?
Aus der Push-Up-Position, ne? Entweder kurzer Hebel oder langer Hebel, einfach nur diagonal an die Schulter fassen oder halt eben an die Hüfte. Und weil doch auch die meisten Leute über den Unterkörper, ne, wenn man jetzt an LWS-Probleme denkt, über den Unterkörper teilweise es kompensieren können, ja, und ein Stück weit stabilisieren können. Aber unsere alltäglichen Bewegungsabläufe laufen ja doch mehr über den Oberkörper. Wir ziehen uns mehr über den Oberkörper irgendwelche Sachen dran mit rotatorischen Impuls in der Wirbelsäule. Und da sind die meisten Leute doch bedeutend instabiler. Und deswegen gehe ich erstmal über den Oberkörper oder auch über den Oberkörper mit ran, von Anfang an, damit auch über die BWS in die LWS rein stabilisiert werden kann. Ja.
Cool. Also passt über direkt Training raus.
Ja, klar.
Eine letzte Frage habe ich aus der Community. Mir ist ein bisschen spezieller. Die anderen halten ja eh schon in der Plank.
Ja.
Vielleicht, du hast die ja auch schon teilweise beantwortet, aber vielleicht noch ein bisschen konkreter oder nochmal gerafft. Gibt es Schmerzrezeptoren und wenn nein, was sind sie dann? Das hast du am Anfang schon mal erwähnt, aber ich möchte die Frage einmal, dass die Person, die sie gestellt hat, auch weiß, yippie, Daniel hat sie beantwortet.
Genau. Ja, also wie gesagt, ich habe es auch noch gelehrt bekommen, dass es Schmerzrezeptoren gibt. Ich glaube, in der Sportwissenschaft ist das auch noch so üblich. Und ja, also Schmerzrezeptoren gibt es nicht, weil es würde ja bedeuten, Schmerz rein, Schmerz raus. Aber das gibt es nicht. Es gibt halt Rezeptoren in unserem Körper, wir haben schon einige genannt heute, die geben unterschiedliche Signale an unser Hirn, Stammhirn, Kleinhirn. Und das gibt diesen Output, ja, in Form von Schmerz raus. Also Schmerzrezeptoren gibt es nicht. Es gibt Nozizeptoren, die halt eben einfach nur Veränderungen an unser Hirn leiten. Wie sehr Veränderungen und, das hatten wir schon besprochen, also Schmerzintensität, das wird auch durch andere Faktoren geregelt. Und dafür halt eben auch ganz, ganz wichtig, dieses Auspegeln, um jetzt wieder zu unserem ganzen Gespräch zurückzukommen, ganz, ganz essentiell wichtig, damit wir halt eben, wenn Schmerz nicht ganz so intensiv oder so überreagiert, darauf reagieren. Also Signal von unserem Hirn, aber es gibt keine Schmerzrezeptoren.
Mhm. Haben wir die Frage ja auch direkt abgehakt. Stand 2021, vielleicht findet man ja noch irgendwas. Man weiß es ja nicht, ne? Irgendwas in der Faszie verborgen und irgendwo noch in der letzten Ecke was gefunden. Ich glaube, ich habe manchmal das Gefühl, je mehr wir über den Körper erfahren, auch aus dem Bereich der Wissenschaft, ich finde das Faszien-Thema, finde ich faszinierend. Ich gebe ja auch Ausbildung in dem Bereich. Viele sind dann immer fasziniert, warum wir gar nicht so viel rollen und machen. Aber es wird manchmal nicht einfacher. Viele haben dann ganz viele Konstrukte und Modelle im Kopf und denken, was teste ich als erstes? Dann testen wir 90 Minuten und dann habe ich keine Zeit mehr für Übungen. Ja. Also das so simpel wie möglich. Und das höre ich ja bei dir raus, dass du da auch sehr pragmatisch rangehst. Okay, ich schaue mir das an, wir probieren was, hat sich was verändert und das sind dann deine Übungen oder Möglichkeiten, Interventionen.
Absolut. Irgendwo müssen wir ja anfangen. Ne? Also genau. Wir können ja wochenlang auch testen, wenn wir wollen, aber beziehungsweise sind ja alle Tests ja auch schon quasi ein Stück weit wieder mehr Wissen und ja, mehr Aufklärung und somit ja auch schon Lösungsansatz, ne? So Lösungsfindung. Ja, absolut. Aber ich bin da komplett deiner Meinung. Umso mehr man weiß, umso mehr weiß man, dass man nichts weiß. Ja. Und ich glaube, in der Medizin ist auch einfacher. Ist da auch noch so viel unklar. Und sich da halt einfach auch hinzustellen. Ich glaube, das macht keiner, der halt eben aus der Wissenschaft kommt, der sagt, nein, so ist das. Ne? Also es gibt nicht schwarz oder weiß. Es gibt ganz viele Grauzonen und wo sich das eine oder andere nach hin entwickeln wird, bleibt halt eben offen und ja, spannend.
Dann, jetzt nutzt die Gunst der Stunde. Die Leute sind vielleicht aus der Plank wieder aufgetaucht, hochgekommen. Haben mal getestet, Fingerspitzenbodentest, fehlen ein paar Zentimeter und jetzt hast du ein paar Übungen gesagt und Hochfaktoren wie Stress und metabolische Versorgung, Ernährung und. Wenn jetzt jemand sagt, Daniel, ich möchte darüber mehr erfahren, ich möchte mein Thema Schmerz endlich mal angehen, wie kann ich denn mit dir konkret Kontakt aufnehmen und wie würde das Ganze ausschauen? Ist das rein offline, ist das online? Schieß mal los. Wie finde ich dich?
Also, ja, also alles. Also grundsätzlich, ich bin natürlich bei Instagram, Facebook, also sämtliche Social-Media-Kanäle, einfach anschreiben und dann gehen wir einfach in den Call rein, ne, per Zoom. Dann ganz klassisch erstmal ein bisschen kennenlernen, ein bisschen beschnuppern, schauen, wie ich helfen kann. Und ja, und dann gehen wir halt eben die weiteren Schritte an. Es gibt primär ein Online-Coaching, ja, Online-Coaching-Programm, mindestens 12 Wochen, die brauchen wir. Ich glaube, das ist aber auch im Coaching-Bereich jetzt schon so das Übliche, die 12 Wochen. Ansonsten, klar, also für alle im Raum Dresden, denn da komme ich her, gibt es natürlich die Live-Varianten, also dass wir das auch persönlich einfach in 1, 2 Studios in Dresden thematisieren. Zukünftig gibt es auch wieder noch mehr Vorträge, mussten wir natürlich jetzt erstmal Corona-bedingt alles aussetzen und abwarten, das Ganze auch mit Fachvorträgen, aber ja, letztendlich, ich hatte auch schon Leute, die aus Basel zu mir nach Dresden gekommen sind, für 1, 2 Tage Coaching, auch das ist gar kein Thema. Also Möglichkeiten sind da viele gegeben, einfach miteinander sprechen, einfach mich anschreiben und dann finden wir Mittel und Wege.
Das verlinke ich euch natürlich alles einmal unten drunter in den Shownotes. Ihr findet aber auch auf meiner Homepage, also www.function-basics.de, eine Rubrik Empfehlungen. Und da alle Dienstleister oder auch ja, eher Dienstleister im Bereich Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und Co. verlinke ich euch dort. Da könnt ihr euch das Interview dann anschauen, aber ihr habt die Kontaktadressen auch entsprechend. Also wenn ihr mit Daniel Kontakt aufnehmt, dann liebe Grüße von Carsten bestellen, weil dann weiß er auch, okay, da war es mit einem Interview und Co., dann kann er es zurückverfolgen. Und wenn ihr bei Social Media vorbeischaut, das ist in meinen Augen die Wertschätzung für kostenfreien Content. Einfach mal ein Like da lassen, ein liebes Kommentar oder abonnieren, eine Nachricht schreiben, hey Daniel, danke dir für deine Inhalte, haben mir weitergeholfen, ich möchte mehr erfahren. Weil das ist in meinen Augen die Wertschätzung. Und da würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr unten drunter einfach mal anklickt und auch ein Daniel einfach mal einen Gruß da lasst.
Tausend Dank, kann ich nicht besser sagen.
Also ich mag deine Inhalte auch sehr und der eine oder andere verfolgt mich vielleicht auch im Social Media und ja, manchmal sind meine Kommentare vielleicht auch ein bisschen spitzfindig und ich meine das nicht böse, sondern ich versuche natürlich eher direkt darauf hinzuweisen, hey, ich sehe dann immer gleich Verbesserungspotenzial. Also das ist so zumindest meine Art und genau, also wenn ihr Daniel besucht, unten anklicken und dann liebe Grüße an Daniel. Wenn ihr in Dresden seid, direkt mal vorbeischneiden und hallo.
Ja, mal in Leipzig. Ja, also ich würde mich freuen,
oder Leipzig.
In Leipzig zu sein. Ja. Dann ziehen wir mal Daniel. Die Sekt zusammen durch. Das würde ich total gerne
planen. Gerne, also ich plane auch wieder Health-Meetings, also hier in Leipzig, je nachdem von Corona und Co. Und vielleicht machen wir das Thema mal Schmerz, Stress und Co., und dann finden wir halt wieder 3 bis 5 Referenten zusammen, Speaker, 20 Minuten Slot und am Ende gibt es eine Podiumsdiskussion. Das wurde von den Leuten damals in den 4 Jahren, wo wir es gemacht haben, echt gefeiert und gut besucht. Also da bin ich offen für alles.
Ich wäre dabei.
Cool. Wir geben Bescheid. Daniel, ich danke dir vielmals für deine wertvolle Zeit und abonnieren, teilen, alles unten anklicken, was er findet. Und dann liebe Grüße an Daniel, wenn ihr ihn besucht oder ihm schreibt.
Genau.
Ich danke dir,
Carsten.
Ciao.
Ciao.
Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram, und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gerne an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, der Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.